Das erste Buch, das Ihnen Maike Rötzer vorstellen wird, ist von Katrin Schumacher und es trägt den Titel Füchse. Zwischen Hühnerstallschreck und Halswärmer, vom Leben, Sterben und Weiterleben unseres liebsten Schlitzohrs ein Porträt. Der Fuchs, seit den antiken Fabeln Sinnbild des listigen und verschlagenen Zeitgenossen, hat sich in den letzten Jahrzehnten zum Sympathieträger des Tierreichs gewandelt. Doch was hat dieser charmante Halunke an sich, dass sein flüchtiges Auftauchen im gleichen Zuge Anziehung und Verunsicherung auslöst, während wir ihm früher unerbittlich mit der Flinte nachjagten? Geschmeidig und klug macht sich Katrin Schumacher in ihrem persönlichen Tierporträt auf einen natur- und kulturgeschichtlichen Beutezug durch Hühnerställe, Kinderbücher und Pelzgerbereien, um schließlich der fernöstlichen Fuchsbesessenheit in Japan nachzuspüren, wo die kleinen Räuber die Menschen als Gottheiten und erotische Dämonen betören. Und auch in unseren Breiten können wir uns auf ein intensiveres Miteinander einstellen, wohlwissend, dass ihm hierzulande nicht mehr fortwährend das Fell über die Ohren gezogen wird, verlässt der Fuchs seine versteckten labyrinthischen Baue und macht sich auf in die Städte, um uns zwischen Mülltonnen und Parkgestrüpp selbst auf den Pelz zu rücken.
Rot sehen. Eine Linie im Schnee, eine Reihe kleiner Tiefen. Vom Waldrand herkommend verliert sie sich im Weiß. Wer je seine Spur an einem Wintertag gesehen hat, im stillen Glitzern, der weiß, woher dieses Wort stammt, der Fuchs schnürt. Er hat eine eigene Art, sich zu bewegen, die kein anderes Lebewesen mit ihm teilt. Dabei treten die Hinterpfoten über Kreuz in die Abdrücke der Vorderpfoten, links in rechts, rechts in links, ineinander in einer Geraden, und dieses quere Auftreten geht nicht auf Kosten der eleganten Achse. Der Fuchs schwingt leise hin und her, wobei das beeindruckende Büschel an seinem Hinterteil, dieses scheinbare zu viel an Körper, zum Tariergerät wird. Der Fuchsschwanz ist keine Dekoration, sondern schlicht Evolution. Die Lunte hält ihn auf der Spur. Die Spuren der Füchse, in denen sich links und rechts vermischt, sind immer da. Im Schnee, im Gras. Besonders deutlich werden sie beim Blick aus einem gerade abhebenden Flugzeug, die in die Wälder gekritzelten Plattwege. Da geht etwas. Da schreibt sich etwas in die Landschaft, das sich ansonsten versteckt hält. Dieses scheue Tier entzieht sich dem Blick und exponiert sich gleichermaßen. Ich bin mir sicher, es ist möglich, ein Leben lang keinen einzigen lebendigen Fuchs zu sehen, aber es ist vermutlich unmöglich, dass einem ein Leben lang kein einziger Fuchsweg, Fuchsschwanz, keine einzige Fuchsdarstellung über den Weg läuft. An den ersten Fuchs meines Lebens kann ich mich nicht erinnern. Vermutlich war er ausgestopft und stand im Wald- und Forstmuseum Heidelberg oder in einer Ecke des Lindenkrugs in Hohenhausen mit glasigen Augen und verstaubtem Fell neben zwei Zierzinnkrügen auf einem Brett über der Eckbank. War eins mit der Umgebung, die ich auf dem Weg zu den Kindergeburtstagen auf der Kegelbahn oder an der leimverklebten Hand meines Schustergroßvaters zur Tombola der Geflügelausstellung durchquerte, zweimal im Jahr. Der Fuchs war also weder sichtbar noch unsichtbar und unter meiner auf andere Sensationen trainierten Wahrnehmungsschwelle zu Hause. Vielleicht hat er mich auch kurz aus dem Gebüsch angefunkelt, während ich ihm Abend für Abend die Tür zum Hühnerstall meiner Eltern vor der Nase verriegelt habe. Erkannt habe ich ihn nicht. Als Tochter eines Biologielehrers mit der Fauna und Flora auf unserem kleinen ostwestfälischen Dorfe bestens vertraut, zuvörderst von Schmetterlingen und Katzen begeistert, war der Fuchs mir das, was er allen auf dem Land ist. Teil des Systems. Zu mir musste er zwei Umwege nehmen, über die Literatur und über den Schulsport. Der zweite Fuchs meines Lebens kam schwarz auf weiß und hier und da auch bunt aquarelliert auf mich zu, wie auf so viele Kinder der westdeutschen 70er Jahre, aus den Kinderbüchern von Janosch, in denen es der rote Halunke immer auf Gans, Hase und Maus abgesehen hatte und schließlich selbst als Pelzkragen am Halse des gejagten Federviehs endete, oder im Engtanz die rotbestrumpfte Maus umschlang, von der er am Ende der Bildergeschichte nur noch eine kleine zerknitterte Socke übrig ließ.
Das nächste Buch ist von Peter Waterdrinker und heißt Tschaikowski-Straße 40. Es ist ein Schlüssel zur russischen und globalen Gegenwart. Gott, unser Vater, der Schöpfer, der seinen einzigen Sohn auf die Erde entsandt hat, um uns zu erretten, ist in großer Not. So spricht ein Mann, der im Oktober 1988 plötzlich auf der Türschwelle des jungen Juristen Peter Waterdrinker auftaucht und diesem sogleich ein höchst fragwürdiges Jobangebot unterbreitet. 7000 Bibeln sollen ins sowjetische Leningrad geschmuggelt werden. Was sich anhört wie der Beginn eines absurden Spionageromans, ist in Wirklichkeit Auftakt zu einem abenteuerlichen Leben zwischen Ost und West. Walter Drinker nimmt den Auftrag an und ist plötzlich mittendrin in der dubiosen Geschäftswelt der späten Sowjetunion.
Tschaikowskistraße 40, erstes Kapitel. An einem späten Oktobermorgen des Jahres 1988 fragte mich ein Typ aus Leiden, ob ich mich in der Lage sähe, knapp 7000 Bibeln in die Sowjetunion zu liefern. Ich weiß bis heute nicht, wie er auf mich gekommen ist. Damals sprach in den Niederlanden kaum jemand Russisch, außer den wenigen, die die UdSSR tatsächlich besucht hatten. Ich war zum damaligen Zeitpunkt einmal dort gewesen, und das war jetzt mehr als 7 Jahre her. Vielleicht war es auch alles nur reiner Zufall, denn das ist es, was mich das Leben gelehrt hat. Diese Welt wird von Willkür regiert. Ich war 26 Jahre alt und vor kurzem, nachdem ich mehr als 1,5 Jahre auf den Kanarischen Inseln und in einem Bergdorf auf dem spanischen Festland gelebt hatte, wieder bei meinen Eltern eingezogen. Ich war wieder in meinem grässlichen Jungszimmer gelandet, 2x3,5 Meter groß. Darf ich auf einen Sprung hereinkommen? Der Mann hatte nasse, schwarze Haare, die sorgfältig in eine Richtung gekämmt waren. Der Scheitel wirkte wie mit einer Brennschere gezogen. Er trug einen braunen Regenmantel mit braunen Knöpfen. »Aber meine Eltern sind nicht zu Hause«, antwortete ich, »sie sind nach Harlem ins Krankenhaus. Er sei nicht ihretwegen gekommen, sondern wegen mir.« »Siderius«, sagte diese Vorkriegsgestalt dann. Ein paar Sekunden später saß er auf der Couch, machte sich in seinem Regenmantel breit wie ein Raubvogel im Horst. Er zündete sich eine Zigarette an und blies den Rauch durch seine Adlernase. »Meine Zeit ist begrenzt«, begann Siderius, »und die Frage, weshalb ich gekommen bin, ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Können Sie sich in, sagen wir, ungefähr 3 Wochen um die Lieferung einer Ladung russischer Bibeln in den Hafen von Leningrad kümmern?« Die Frage war absurd, totaler Blödsinn. Ich nickte einigermaßen entgeistert. Der Zigarettenrauch hing wie eine blaue Gardine zwischen mir und dem Mann. Gott, unser Vater, der Schöpfer, der seinen einzigen Sohn auf die Erde entsandt hat, um uns zu erretten, ist in großer Not. Der Osten ist in Bewegung gekommen. Ich nehme an, dass sie das alles verfolgen. Doch es ist wie im Krieg. Der Sieg ist erst dann perfekt, wenn man triumphieren kann. Alles, was ich Ihnen jetzt sagen werde, ist geheim. Oder, ob es in der Terminologie unserer Feinde vom KGB und Stasi auszudrücken, qualifizierte Information. Hätten Sie vielleicht ein Glas Wasser? Ich muss meine Tabletten einnehmen. Gicht, höllische Gelenkschmerzen. Bei so einem Anfall würde ich manchmal am liebsten sterben. Als ich aus der Küche zurück war, leerte der Mann das Glas mit schmerzverzerrtem Gesicht und sprach dann über ein Phänomen, von dem ich noch nie etwas gehört hatte. Den groß angelegten illegalen Transport hauptsächlich russischer Bibeln in den Ostblock. An der Grenze von Finnland zur Sowjetunion ließ man manchmal Ballons mit Bibeln aufsteigen, in der Hoffnung, dass sie irgendwo im Imperium des Antichristen, im von Lenin begründeten Roten Reich, niedergehen würden. Doch der eigentliche religiöse Schmuggel war zentral auf der Straße organisiert, in speziell umgebauten Limousinen, Kleinbussen, einem Motorrad mit Beiwagen, in dem Gläubige überwiegend protestantischer Richtung mit Feuereifer Länder wie die DDR, Ungarn und Rumänien aufsuchten. Es war ziemlich riskant. Verhaftung und Gefängnisstrafe drohten. Am gefürchtetsten waren die DDR-Grenzsoldaten mit ihren Schäferhunden. Sie standen bereit, um mit Spiegeln unter die Autos zu spähen, mit Hämmerchen die Karosserie und den Rest der Fahrzeuge abzuklopfen, um doppelte Böden aufzuspüren, in denen aufrührerische antisoziale Lektüre, Pornografie und Bibeln versteckt sein könnten. Die perfekte Tarnung bildete die Familie, die glückliche, kinderreiche Familie, die während des Urlaubs im gelobten Land unterwegs zu Feldern, Wäldern und Stränden war. Auch Siderius war häufig in den Osten gereist, hatte aber aufgrund der Erkrankung seiner Frau die Missionsarbeit aufgegeben. Der Annäherung an die Grenze sei immer ein Gebet in gottesfreier Natur vorausgegangen. Nie sei auch nur eine einzige der versteckten Bibeln hinter der Küchenwand und unter den Klappbetten seines VW-Busses entdeckt worden. Sie machen es also? Siderius, dessen rechte Hand mit pfingstrosenfarbenen Knötchen übersät war, drehte jetzt so kräftig an seinem Ehering, als wollte er ihn abziehen. Was genau? Sich um die Lieferung von 7000 Bibeln nach Leningrad kümmern? Sie sprechen doch Russisch. Sie sind doch schon in der Sowjetunion gewesen. Mit einem himmlischen Leuchten in seinen hellblauen Augen sah Siderius mich beinahe flehentlich an. Am nächsten Tag wartete Siderius vor dem Rotterdamer Hauptbahnhof auf mich. Mit einem kleinen Auto waren wir durch den Sturzregen nach Pernis gefahren, damit ich die Organisation kennenlernte. Er dozierte. Die Politik im Osten ist ins Rutschen gekommen wie Getreide an Bord eines Schiffes. Aber wissen Sie, in welcher Gefahr sich ein Schiff auf hoher See befindet, wenn sich die Ladung im Frachtraum verschiebt? Dann kann es nur noch abwärts gehen. Laut Siderius hatte sich beim Bibelschmuggel im Laufe der Jahre eine Art Konkurrenz zwischen den Kirchen entwickelt. Er selbst war niederländisch reformiert, doch auch andere Strömungen der Reformierten und sogar die Mormonen und Mennoniten hatten sich inzwischen auf den Schmuggel verlegt. Es war fast ein Wettbewerb daraus entstanden. Der Kirchenrat sieht die aktuelle Situation als Krieg. Jetzt oder nie. Der Kampf, die Bewaffnung an der Front muss verstärkt werden. Die Zahl der Bibeln in Kleinbussen wächst nicht schnell genug. Wir müssen unsere von Marx geknechteten Brüder und Schwestern großzügig mit geistiger Nahrung, mit Hoffnung und Licht versorgen. Was Sie gleich sehen werden, ist eine Probesendung. 7000 russische Bibeln, hübsch versteckt zwischen ein paar Tonnen seeländischer Kartoffeln. Wenn diese Mission gelingt, liegen weitere 80.000 für uns in einem Lagerhaus in Gauda bereit. Um über Leningrad ihren Weg nach Moskau, in den Ural und bis in die Dörfer im tiefsten Sibirien zu finden. Die Reformierten planen noch etwas mit einem Schiff, doch sie schweigen sich darüber aus, diese ewigen Geheimniskrämer. In einem Schuppen, in dem Kartoffeln wie Berge von Steinkohle aufgeschüttet lagen, wurde ich drei Männern mittleren Alters in langen Herrenmänteln vorgestellt. Schweigend und mit misstrauisch scheuen Blicken drückten sie mir die Hand. Und begann dann in einer Ecke miteinander wie die Tauben zu gurren, bis der mittlere der drei schließlich sagte: »Gut, Siderius, wenn du sagst, dass dieser Bruder in Ordnung ist, dann vertrauen wir darauf.« Danach versank er ins Gebet für den Erfolg meiner Mission. Ich hatte seit meiner Kindheit nicht mehr gebetet. Ich hielt die Augen für ein paar Sekunden geschlossen. Mit gefalteten Händen musterte ich die Gläubigen, gute, kräftige, gediegene holländische Köpfe, wie in Stein gemeißelt. Flugreise, Aufenthaltsvisum sowie Hotelkosten sollten erstattet werden. Ich machte es wegen des Abenteuers. Was den Rest anging, musste ich auf Gottes Lohn vertrauen. Anderthalb Wochen später schnüffelte ich in den Gängen eines Altersheims in einem Außenbezirk von Leningrad menschlichen Dunst, den Geruch von Krankheit, Not, Verwesung. Ich hatte 6 Pakete mit kyrillischen Bibeln zu 12 Stück, die mit Anglersehnen in tabakbraunes Papier verschnürt waren, an einem Pförtner vorbei in den Flur des zweiten Stocks geschleppt, in dieses Universum von Zimmeraralien und unerträglichem Gestank. Die Direktorin, eine Russin mittleren Alters mit violetter, glockenförmiger Frisur, stand neben einem Servierwagen mit Gummirädern. »Lina, mach das Ding hier mal sauber. Überall noch Brei und Suppenflecke. Was sind denn das für Zustände? Schnell, feuchtes Tuch. Was soll denn unser Gast von uns denken?« Mit einem Holzlineal schlug die Direktorin auf den Schiebegriff des Servierwagens. »Ich zähle jetzt langsam bis 3. Lass mich nicht wütend werden. 1, 2 und das ist...« Ein schmächtiges Mädchen um die 25, das den letzten Knopf ihrer seegrünen Schürze zumachte, kam zappelig wie ein Wiesel durch die Tür geflitzt. Es sagte, »Ich habe sie schon gehört, aber ich habe eine saubere Windel in der Waschküche gesucht. Wir haben überhaupt keine Windeln mehr. In Zimmer 7 liegen 3 Frauen.« »Was plapperst du da? Komm, da war er in feuchten Lappen«, befahl die Direktorin, die Frau Lentova hieß. »Dieser ausländische Herr hier hat uns Bibeln gebracht.«
»Bibeln?«
»Ja, sitzt du auf den Ohren.« Zärtlich ließ die Direktorin das Lineal auf ihren Brüsten ruhen. »Bibeln, Spitzenbücher.« Die Krankenschwester murmelte, dass ich lieber Windeln hätte mitbringen sollen und auch Spritzen, Mull, Verband, Pflaster. Heute Morgen hätte sie wieder mal Laken in Streifen schneiden müssen, um die Beine der alten Leute zu bandagieren, als wären es verwundete Soldaten an der Front. Die schmächtige Russin verschwand und kam mit einem Lappen zurück, den sie eine Weile unter den brühheißen Strahl aus dem Wasserhahn gehalten hatte. Während sie den Servierwagen putzte, qualmte der Lappen. »So, das wäre fertig.« Und sie verschwand wieder. Fräulein Tover in ihrem schwarzen Bleistiftrock kratzte sich mit dem Lineal an den nackten Waden. Sie nickte mir aufmunternd zu. Ich stapelte die Bibeln wie Handelsware auf den Servierwagen, bereit, mich damit auf den Weg zu machen. Wegen der Zimmeraralien, die dschungelartig bis an die Decke wucherten, erschien alles wie in grünes Licht getaucht. An den Scheuerleisten eilten Kakerlaken entlang, nicht ängstlich, dafür geordnet, wie in einer militärischen Schlachtreihe, als wären sie die wahren Herrscher über das Gebäude, die den Rest der Anwesenden allenfalls tolerierten. Alte Leute liefen in wattierten Bademänteln an mir vorüber, mit toten Fischaugen, zitternd, wie betäubt. Sie gingen an mir vorbei, als existierte ich nicht, als würde ihnen ein animalischer Instinkt sagen, dass ich nicht gekommen war, um etwas Wichtiges zu bringen. Gerade mal einen einzigen Abnehmer fand ich. Die meisten reagierten abweisend, wollten nichts von mir wissen. Eine alte Russin mit äffischem Kahlkopf kam vom Klo her zu meinem Servierwagen. Sie beschnüffelte den Stapel, fragte, was so ein Buch kosten solle. »Gratis«, sagte ich, »diese Bibeln sind ein Geschenk der niederländischen Gläubigen an das russische Volk.« Personal war fast nirgends zu erblicken. Hin und wieder eilte eine Frau vorbei, alle trugen die gleichen seegrünen Schürzen und Papiermützen wie das Mädchen, das den Wagen für mich abgewischt hatte. Eins schleppte Bettwäsche, das nächste eine Bettpfanne, wieder ein anderes einen Plastikbehälter, in dem allerhand dunkelrote Fläschchen klimperten, sicherlich Medikamente. Die Blicke dieser Frauen verhießen nichts Gutes. Sie glichen eher Gefängniswärterinnen als Krankenschwestern. »Wer sind Sie?« blaffte mich eine von ihnen an, die mit einer Zinkschüssel um die Ecke kam und die ich fast gestreift hätte. Ich gab Auskunft. »Weiß die Lentowa davon?« Ich nickte. »Warum stellen Sie sich nicht vor eine Kirche? Was sollen die Leute hier noch mit einer Bibel? Die sind doch eh schon alle so gut wie tot.« Schwer durch ihre Nase atmend nahm die Schwester eine Bibel vom Stapel. »Aber es sind schon ordentliche Bücher. Was werden die im Herd brennen? Prächtige Briketts. Gratis, haben sie gesagt.« Sie griff sich noch sechs, legte sie in die Zinkschüssel, die zwischen ihren Füßen stand, hob sie an und ging davon, auf Slippern mit Holzsohlen, die wie Kastagnetten klapperten. Sie hatte einen Arsch wie eine böhmische Kredenz.
Das nächste Buch stammt von der Amerikanerin Eileen Miles. Es heißt Chelsea Girls. Eileen Miles erzählt ungeschönt und unverblümt davon, wie es war, damals in New York, als alles möglich schien, als Warhol jedem 15 Minuten Berühmtheit versprach, als Allen Ginsberg noch zu deiner Buchpremiere kam, wenn du ihn einlodst, als noch alle mit allen im Bett gelandet sind und es immer irgendjemanden gab, der Alkohol oder Drogen dabei hatte. Doch nicht nur um wilde Eskapaden geht es, sondern auch um die katholische Erziehung in den 60ern, um das Aufwachsen mit einem alkoholkranken Vater, um zerbrochene Liebesbeziehungen, um Woodstock und um das Chelsea Hotel, um enttäuschte Hoffnungen, um das Schreiben an sich. Vor allem um das Schreiben, über die eigene unmittelbare Umgebung, darüber, eine kraftvolle Stimme zu finden für eine damals als geradezu unerschrocken geltende lesbische Identität. Während sich jeden Tag die Frage stellte, wie man mit Gedichten allein überleben sollte, schaffte es Eileen Miles nicht nur, eine neue literarische Form zu finden, sondern auch, sich selbst neu zu entwerfen, fernab von dem, was andere erwarteten.
Eileen Miles, Chelsea Girls, Bath, Maine. Ich hatte dort verdammt nochmal nichts verloren. Ich meine, warum wohne ich bei meiner Ex-Freundin und deren neuer Freundin und dazu noch deren Ex-Freundin? Wie könnte das irgendwie angenehm sein? Ich könnte das hier auch aus einer Gefängniszelle schreiben. Lustig, oder? Ted und Alice sagten, bevor ich wegging, vom Regen in die Traufe, Eileen. Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Ich flog also tatsächlich rauf nach Portland und Judy und Chris holten mich dort ab. Ich war so dermaßen im Arsch im Flieger. Eleanor hatte mir was von ihrem Crystal gegeben, eine ordentliche Leine, und ich hatte eine Handvoll von Toms Pillen eingeworfen. Die Nacht davor hat er bei mir gepennt. Ich schrieb oben in der Luft diese Gedichte. Total idiotische. Auf die Cocktailservierten, die sie einem so geben. Gott, waren die grauenhaft. Über Vitamine und lauter so Scheiß. Ich hatte mit dem Rauchen aufgehört, was mich immer besonders irre macht. Und ich hatte diese roten Perlen an. Wann sind die gerissen? Ah, ich erinnere mich. Ja, es war in Maine. Naja, die beiden holen mich jedenfalls ab. Soweit ich weiß, sind wir sofort in eine Bar. Wenn ich mich recht erinnere, gab es für mich einen Krabbensalat und Biere. Und Chris trank schon eisgekühlte Margaritas. Der Schuppen hatte an den Wänden lauter Hummer und Fallen und so. Dann stiegen wir wieder in Judys Wagen. Und am Abend gingen wir alle in die Schwulenbar in Augusta. Diese Nacht, mein Gott. Wir waren alle auf Speed und betrunken und es war wahnsinnig heiß. Alle Männer zogen ihr Shirt aus und tanzten. Wir wurden sauer. Wir wollten auch unser Shirt ausziehen. Also taten wir es. Alle fanden das super. Außer dem Geschäftsführer und ein paar schwulen Barkeepern. Los, anziehen. Die Männer müssen sich nicht anziehen. Haut einfach ab. Ihr könnt nicht ohne Shirt in dieser Bar sein. Zieht euch die Shirts an und haut ab. Das taten wir. Aber erst zogen wir uns die Hosen aus und marschierten raus. Chris warf noch eine Bierflasche nach ihnen. Ja, sie war immer sehr stilvoll. Das ist jetzt gerade mal 3 Jahre her. In dieser Art ging es weiter. An dem Abend, an dem ich auf dem Rücksitz von Judys Wagen mit Derek amorös wurde, ihrer Ex-Freundin, waren wir eigentlich auf der Suche nach Chris, die uns verlassen hatte, weil sie selbst nach jemandem suchte, einem Mann. Logischerweise waren wir alle breit wie noch was. Chris war von den Bullen wegen was auch immer der in Maine übliche Abkürzung für Fahren unter Einfluss waren, eingebuchtet worden. Man muss sich klar machen, dass Verhaftungen damals an der Tagesordnung waren. Wir arbeiteten in dieser Fabrik und jeden Morgen oder fast war jemand verhaftet worden, wegen schnellem Fahren, Trunkenheit am Steuer, hatte einen Unfall gebaut, war in eine Schlägerei geraten. Das dort ist Baseball, Mützen und Truckerland. Ich fand's geil. Die Männer waren alle Männer und wir waren alle Lesben und alle fanden es geil, sich komplett abzuschießen. Nach der Arbeit saßen wir auf diesem großen grünen Rasen und Casey, der Boss, brachte einen Kasten Bud Light oder Labatt nach dem anderen an und wir gaben uns die Kante. Ja, Sheila war ein Problem. Sie war dieses große blonde Mädchen und sie war Caseys Freundin und sie interessierte sich sehr dafür, dass ich und Christine Lesben waren. Nun stehe ich aber total auf väterliche Fürsorge. Ich liebe es, einen Boss zu haben, der ein junger, guter, alter Junge ist. Und wenn seine Freundin offenbar mal die Seite wechseln will, so faszinierend das auch sein mag und ich durchaus gern die wäre, auf die sie es abgesehen hat, versuche ich trotzdem, mich aus dem Staub zu machen. Chris hörte nach ihrer Nacht in der Zelle mit dem Trinken auf. Sie musste aber noch vor den Richter, das war eine mittlere Katastrophe. Ich fand's herrlich, wenn sie nicht trank. Sie wurde dadurch noch schöner, leuchtete geradewegs und sie wurde den Bauch los, den das Bier ihr verschaffte. Der Unterschied, den das machte, war bei niemandem so gravierend wie bei ihr. Es war auch eine große Erleichterung. Eines Nachts war ich mit Judy in der Kiste und sie ging mit einem Brecheisen auf mich los. Ich werde den Scheitel neu ziehen, Arschloch, wie beängstigend. Gegen ein starkes Licht von hinten konnte ich den Schatten ihres Kopfes, ihrer Hand und dieser Brechstange sehen. Nun war es so, dass ich im Monat zuvor eine Woche nicht geschlafen und das wie Valhalla empfunden hatte. Ihr wisst schon, es war wie das Paradies. Judy hatte dieses Haus in Maine. Ringsum nichts als Pampa, dahinter die Schafe am Blöken und sie hatte Hunde. Der eine ein schwarzer Labrador namens Miles. Und es gibt kleine Kätzchen und Hühner im Garten und einen Hahn und frische Eier und tolles Frühstück mit Bratkartoffeln und Tia Maria in unserem Café im Bett. In der ersten Nacht, die ich damals dort verbrachte, waren ich und Chris, kaum hatten wir einen Sitzen, wieder ineinander verliebt und wir standen irgendwo im Hausgang und küssten uns und sagten, was ist mit Judy? So waren wir also zu dritt in ihrem großen Bett und ich kletterte fröhlich auf Judy drauf. Christine fand das weniger toll, so sehr sollte ich mich dann doch nicht beteiligen. Es war zack, Gerangel, gleich von Anfang an, aber nur ein einziger größerer Ausbruch in dieser Woche. Chris war laufen gegangen, hatte Judy und mich im Bett zurückgelassen und als sie zurückkam, lief da gerade was, das »Warum zum Geier machst du sowas nie bei mir, Judy?« »Ja, Judy wird dann auch bald dran sein.« Christine war ein emotionaler Tyrann. Wir hatten ein paar Jahre in New York zusammengelebt, bevor sie nach Maine kam und erst wegen dem, was in ihrer und Judys Beziehung abging, wurde mir klar, wie fordernd und unmöglich sie war. Ich selbst, ich war eher ein gutmütiges Wölkchen, das vorüberschwebte und Dinge klaute und auf Lob wartete. Ich konnte nie verstehen, warum sich das Leben einfach nicht gehaltvoll genug anfühlen wollte. Ich saß auf deiner Couch oder wir tranken deinen Whisky in meiner Wohnung und jetzt lass uns ausgehen, sagte ich dann. Hast du Geld? Ich bin heute blank. Tut mir echt leid.
Und als letztes stellt Ihnen Maike Rötzer ein Buch von Anne Weber vor mit dem Titel Annette, ein Heldinnenepos. Was für ein Leben! Geboren 1923 in der Bretagne, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, schon als Jugendliche Mitglied der kommunistischen Resistance, Retterin zweier jüdischer Jugendlicher, wofür sie von Yad Vashem später den Ehrentitel Gerechte unter den Völkern erhalten wird, nach dem Krieg Neurophysiologin in Marseille 1959 zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen ihres Engagements auf Seiten der algerischen Unabhängigkeitsbewegung und noch heute an Schulen ein lebendiges Beispiel für die Wichtigkeit des Ungehorsams. Anne Weber erzählt das unwahrscheinliche Leben der Anne Beaumanoir in einem brillanten biografischen Heldinnen-Epos.
Anne Beaumanoir ist einer ihrer Namen. Es gibt sie, ja. Es gibt sie auch woanders als auf diesen Seiten, und zwar in Dieu le fit, auf Deutsch Gott hat's gemacht, im Süden Frankreichs. Sie glaubt nicht an Gott, aber er an sie. Falls es ihn gibt, so hat er sie gemacht. Sie ist sehr alt, und wie es das erzählen will, ist sie zugleich noch ungeboren. Heute, da sie 95 ist, kommt sie auf diesem weißen Blatt zur Welt, in eine undurchdringliche Leere, in die sie lange, runde Maulwurfblicke wirft und die sich nach und nach mit Formen und mit Farben, mit Vater, Mutter, Himmel, Wasser, Erde füllt. Himmel und Erde sind bleibende Erscheinungen, das Wasser aber kommt und geht, es strömt ins trockene Bett des Flusses Arguenon, wo es zweimal am Tag die Boote aufrichtet, die schon seit Stunden auf der Flanke liegen. Zweimal am Tag zieht sich's ins Meer zurück, Ärmelkanal, nennt man es hier auch kurz La Manche, der Ärmel, obwohl es kein Kanal und auch kein Ärmel ist, nichts Hohles also, eher schon ein Arm, der Meeresarm, den der Atlantik zur Nordsee rüberstreckt. Sachte legen sich die Boote wieder seitlich auf den Bauch. Im All des Zimmers, dem noch unbewohnten, schwimmen 4 und auch manchmal 6 glänzende Gestirne oder Augen. Wie in der Dunkelkammer langsam Konturen aus dem Nichts aufsteigen, beginnen sich um die Gestirne Gesichter abzuzeichnen. Mutter, Großmutter, Vater, das Kind, das anheißt und alle Annette nennen, sprich Annette, bringt diese Planeten zum Kreisen. Von Annette ist Anne, die heutige, dem Alter nach doppelt so weit entfernt, wie ihre Großmutter es damals war, aber irgendwo, erstaunlich fern und nah, gibt es noch dieses Kind. Es ist eins mit ihr, ist nicht verkümmert und nicht tot. Es schläft. Es ist noch da. Geboren wird Annette in einer Sackgasse, und das nicht bloß im übertragenen Sinne, wie wir alle. Das Haus der Großmutter schließt eine Reihe unverputzter Fischerhäuschen ab, die mit ihm unvermittelt endet vor dem Fluss. Ein jedes Häuschen hat unten einen Wohnraum und rechts und links eine Kammer unterm Dach. Das Haus der Großmutter heißt nicht, dass es das ihre wäre. Sie wohnt zur Miete. Die Unterkunft ist kümmerlich und dementsprechend niedrig ist die Miete. Doch das Geringe ist noch viel für sie, die früh verwitwet ihre Kinder mit dem Ertrag der Pêche à pied oder des Fischens ohne Boot herangezogen hat. Tag für Tag macht sie sich bei Ebbe auf den Weg und stöbert ausdauernd im nassen Sand allerlei Meeresgetier auf. Venusmuscheln, Strandkrabben, Teppichmuscheln, Wellhornschnecken, die sie in einem Korb auf ihrem Rücken in viele Dörfer der Umgebung trägt und dort in Saint-Aniguë, La Ville-Giquelle, Le Tertre, Notre-Dame-du-Gildo und Le Bouillon verkauft. Die Mutter ihrer Mutter ist im 19. Jahrhundert in der Bretagne, also gewissermaßen noch 2 Jahrhunderte zuvor geboren, als eines vieler Kinder habelose Bauern, die ihre Kinder nicht ernähren können und sie daher eins nach dem anderen bei Reicheren in Dienst geben. Die kleine Kuhmagd ist sehr arm. Lange Zeit trägt sie, au choc später für ihre kleine Enkelin, keine Unterhose. Sie hatte keine, schlief im Stroh. Ihr Jahreslohn war ein paar neue Holzschuhe und alle 2 Jahre gab es entweder einen Umhang und dazu ein paar Strümpfe oder auch einen Rock und eine Jacke, was deshalb schon kein Luxus war, weil sie noch gar nicht ausgewachsen war. Sie ging nie zur Schule. Illettré, sagt man dazu, wenn eine ihresgleichen oder einer weder des Lesens noch des Schreibens kundig ist. Mit 50 Jahren wird ihr erstmals klar, Annette ist vielleicht 7, dass sie von ihrer Mutter nie einen Kuss bekam. Und sie, die bisher nie geklagt hat, bricht in Tränen aus. So sitzen sie, Großmutter und Enkelin, und küssen sich und küssen sich und küssen sich und weinen. Von ihrem Vater weiß sie nur, wie grob er war. Ihre Geschwister, Kinderknechte und Mägde wie sie selbst erwähnt sie nie. Sie sind vielleicht inzwischen tot oder verschollen oder sie leben in der Nähe. Annette liebt über alles diese Großmutter, die reich ist nicht an Gütern und gebildet nicht durch Lektüren.